Wir laufen noch ein Stück auf dem Mühlfeller Maschweg weiter, bis auf der rechten Seite des Weges das Storchenschild auftaucht.
Wo wir jetzt dran vorbeikommen, hier diese Schilffläche, das war früher auch mal Grünland. Und das ist dann aus irgendwelchen Gründen aus der Nutzung gefallen. Und dann hat sich sofort hier Schilf angesiedelt. Das ist auch ein Zeichen, dass wir hier sehr hohe Grundwasserstände haben.
Ja, die Geschichte des Weißstorchhorstes, das kann man in meinem Buch auch nachlesen. Der Weißstorch war ja in Hannover ausgestorben. Dann ist hier ein Mast erstellt worden. Und ja, das sah zu der damaligen Zeit gar nicht gut aus mit dem Weißstorchbestand. Der lag ziemlich am Boden und die Zukunftsaussichten des Weißstorches waren auch nicht so gut. Insofern war das dann doch eine Überraschung, dass hier der Weißstorch sich wieder angesiedelt hat. Und inzwischen gibt es ja 3 bis 4 Paare bis runter nach Krasdorf. Und das ist also eine erfreuliche Entwicklung, die parallel einherging mit einem landesweiten Bestandanstieg. Wir hatten mal so als niedrigste Zahl 250, glaube ich, so in der Richtung. Und das hat sich fast verdoppelt. Jetzt haben wir wieder etwa 500 Weißstorchpaare in Niedersachsen.
Und ist eben auch ein Gelände, was der Storch braucht zum Überleben. Was, wenn hier nicht gemäht wäre, die nächsten Jahre würde das alles verschilfen irgendwann. Würden Brennnesseln, Disteln, Schilf wachsen und der Storch wäre verschwunden.
Das heißt, dass immer alle 2, 3, 4 Wochen eine Teilfläche gemäht wird, weil der Storch ja besonders in kurzrasigen Flächen Nahrung besser sehen und erbeuten kann. Das klappt aber auch nicht immer, zum einen witterungsbedingt, wenn der Landwirt eigentlich mähen sollte. Es aber regnet, kann er halt nicht mähen, kann er kein Heu trocken kriegen. Das muss also auch in die Betriebsbelange des Landwirtes hineinpassen. Mal schauen, was die Störche machen. Einer liegt ziemlich flach auf dem Horst. Könnte sein, dass sie schon gelegt haben. Jetzt, wenn wir mal schauen, da kommt ein Weißstorch angeflogen.
Die meisten Menschen denken immer, es wird so erzählt, die Störche sind sich ein Leben lang treu, wie das manchmal bei Menschen so ist, aber das sind sie nicht. Sie sind nur nesttreu. Also sie versuchen immer wieder, das Nest zu erobern, wo sie auch im Jahr zuvor gebrütet haben. Und wenn jetzt das Männchen ist immer als erstes da, wenn das Weibchen dann später kommt, es kommt ein anderes vorher, gibt es meist ganz erbitterte Kämpfe um das Nest, nicht um den Partner. Und wer das Nest dann erobert, der ist Gewinner. Also sie sind nicht paartreu, sondern sie sind nesttreu.
Hier ist das Schild Brutstätte des Storches. Wiese nicht betreten. Bleiben wir hier einen Moment stehen.
Mal gucken, was er macht. Wir haben immer noch Durchzug. Das muss jetzt nicht einer von den Benachbarten sein.
Ja.
Das kann durchaus ein Storch sein, der einfach nur durchzieht und einen Platz sucht.
Der einzige Stimmlaut, den der Storch hervorbringen kann, ist ein heiseres, unbeschreibliches Zischen. Man vernimmt dies selten, am öftesten noch von Gezähmten, die besondere Freude an den Tag legen wollen. Gewöhnlich drückt er seine Gefühle durch Klappern mit dem Schnabel aus. Und er versteht dieses sonderbare Werkzeug wirklich kunstgerecht zu handhaben. Klappert bald länger, bald kürzer, bald schneller, bald langsamer, bald stärker, bald schwächer. Klappert aus Freude oder aus Kummer, wenn er hungrig ist und nachdem er sich gesättigt hat. Macht seinem Weibchen klappernd seine Liebeserklärung und liebkost klappernd seine Jungen.
So stand es im 19. Jahrhundert in Brems Tierleben.
Die Bedeutung von Grünland kann man gar nicht genug herausstellen. Das Idealbild von feuchten Grünland, Sumpfdotter, Blumenwiesen und balzende Kiebitze haben wir hier nicht. Aber trotzdem, auch so ein normal bewirtschaftetes Grünland hat eine ganz hohe Bedeutung.
Ich bin Anne Pfeiffer vom Fachbereich Umwelt- und Stadtgrün und arbeite da in dem Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz. Ganz grundsätzlich dürfen alle Wiesen und Weiden, die der Stadt gehören, nicht mit Herbiziden behandelt werden, dürfen nicht gespritzt werden, die dürfen in der Regel auch nicht gedüngt werden, nur auf Absprache, wenn sie schon länger denn so mager werden, haben wir inzwischen herausgefunden, dass das auch der Artenvielfalt durchaus förderlich ist, wenn ein bisschen gedüngt wird.
Drehen wir uns einmal auf die andere Seite.
Kann man sehen, das ist auch eine feuchte Fläche, da kommen Binsen hoch. Das ist so das typische Anzeichen für starke Vernässung.
Damit das so bleibt und damit dieses Biotop auch erhalten bleibt, haben wir hier in diesem Fall so einen besonderen Nutzungsvereinbarung mit dem Landwirt, dass der die Fläche eben jedes Jahr einmal so längs unterteilt und der hintere Teil darf dann nicht beweidet werden. Also vorne hat er seine Tiere und hinten wird nur gemäht. Und ja, also das ist schon so ein bisschen diffiziler. Sonst haben wir das nicht so in einzelnen Flächen extra unterteilt. Aber da hier was Besonderes ist, haben wir uns dann so die Mühe gemacht. Und der Landwirt macht sich dann eben auch die Mühe.
Nun gehen wir zurück bis zur Leinebrücke. Auf dem Weg, den wir gekommen sind.
Sehen, da laufen Graugänse rum. Die meisten Graugänse in der Leinemasch sind aber nicht Brüter, weil es inzwischen so viele gibt. Es gibt gar keine vernünftigen Brutplätze mehr. Der optimale Brutplatz für eine Graugans ist eine kleine Insel in einem Gewässer. Und diese Konstellation hat man so selten, dass also hier in der Leinau, was weiß ich, 10 oder 20 Brutpaare noch gibt und hunderte von Nichtbrütern. Skandal, Skandal, rufen die Graugänse. Randale, Randale.
Das Storchennest befindet sich nun links von uns. Mit etwas Glück können wir das Storchenpaar sehen.
Hier wird auch beweidet, das ist dann auch ein ganz interessanter Aspekt. Weidevieh ist auch etwas, was hier sehr gut hineingehört. Zum einen gibt es Strukturen in der Fläche, weniger, mehr beweidete Flächen. Durch den Kot der Tiere wird die Insektenfauna gefördert und das ist wiederum gut für alle Insektenfresser, denn der Weißstorch ist ein Opportunist, der nimmt alles. Der nimmt auch den Jungvogel auf, den er irgendwo findet, das junge Küken, bis hin zu Aas, nimmt er wirklich alles. Und das heißt Insekten, Lurche, Fische. Und was die wenigsten Leute eigentlich wissen, er lebt hauptsächlich von der Feldmaus. Hier ruft wieder der Zilpzalp.
Zilpzalp.
Schilfröhricht.
Blaumeise.
Echtes Labkraut.
Kleiber.
Gimpel.
Rohrhammer.
Pirol.
Buntspecht.
Türkentaube.
Gimpel.
Ringeltaube.
Buchfink.
Eisvogel.
Pirol.
Kiebitz.
Zaunkönig.
Blässhuhn.
Heckenbraunelle.
Teichhuhn.
Rotkehlchen.
Fasan.
Amsel.
Rabenkrähe.
Segendrossel.
Gartenbaumläufer.
Elster.
Blaumeise.
Haubentaucher.
Weidenmeise.
Graugans.
Schwanzmeise.
Tafelente.
Grauer Schnepper.
Kiebitz.
Birkenzeisig.
Fittis.
Gelbbraune Schilfeule.
Grünling.
Erdkröte. Gleich biegen wir wieder links ab bis zur Leinebrücke. Wir gehen auf die Leinebrücke zu. Auf der Mitte der Brücke bleiben wir einen Moment stehen.
Liebe Eisvögel, weil wenn ich einen Eisvogel sehe hier, ist für mich schon ein schöner Tag, weil es sind prächtige Vögel, die es auch relativ schwer haben.
Aber man sieht sie ja leider selten. Wie sehen sie denn eigentlich genau aus? Schlagen wir mal nicht in Brehms Tierleben nach, sondern bei einem seiner Zeitgenossen, Naumann.
Die grünen und blauen Farben glänzen und schillern ganz vortrefflich, sodass nach dem verschiedenen Einfallen der Lichtstrahlen beim Wenden des Vogels oder wenn er aus einem anderen Licht und Standpunkte gesehen wird, die eine in die andere schnell übergeht. Sieht man ihn zum Beispiel im vollen Lichte, so vereinigen sich jene Prachtfarbe in eine einzige, in ein prismatisches, herrliches Blau-Grün, womit der ganze Vogel von oben bis unten übergossen zu sein scheint. Hingegen im Halbdunkel gesehen ist dies alles wieder ein köstliches Ultramarin oder auch ein etwas dunkleres Lasurblau. So geht es, je nachdem das Licht von der oder jener Seite, schief oder gerade und so weiter auf ihn fällt, in unzähligen Abstufungen aus dem tiefsten Blau in das hellste Grün über, dass man sich nicht wundern darf, wenn der eine Grün nannte, was der andere im Augenblick für Blau hielt. Daher auch die verschiedene Benennung der Hauptfarbe in den Beschreibungen dieses Vogels.
Lass uns weitergehen. Dann gibt es doch noch einen Leinebewohner, den kaum jemand mal zu Gesicht bekommt.
Hier kenne ich keine Biberspuren, aber weiter flussaufwärts, also im Latzener Bereich. Da ist er wohl im Bereich der alten Leine. Das weiß ich aber auch nur vom Hörensagen. Manchmal, also alle 3 Jahre, findet auf der Leine eine Gewässerschau statt mit dem Boot. Die Ufer werden überprüft, auch zum Beispiel Ablagerungen von Kompost. Im Bereich von Kleingartenanlagen hat man das viel, dass das direkt an die Gewässerböschung getragen wird. Das wird dann alles überprüft. Das findet immer auch so im November statt. Und bei der letzten Gewässerschau im letzten Jahr im November, da hatten wir hier in einigen Bereichen auch Fraßspuren sehen können an Gehölzen, an Ufergehölzen, die vom Biber herrühren.
Ich weiß auch, wo er hier seine Biberbeuche hat, die ist auch noch weiter runter der Leine. Also der ist ja hier aus dem Bereich alte Leine gekommen Und ich freue mich, dass der Biber hier ist. Ich freue mich über jede neue Art, die hierher gehört und die es ja wieder gibt. Leider sind die Kiebitze zum Beispiel fast ganz verschwunden. Als ich ja nach Hannover kam in dem Bereich, gab es noch riesen Kiebitzflüge und haben ja viel Kiebitze gebrütet. Jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Paare da. Dafür gibt es auch zwei Paare Austernfischer, die man von der Küste her kennt, die hier brüten jedes Jahr. Also das ändert sich alles und es ist jeden Tag spannend, den sie hier draußen sind. Es gibt jeden Tag was Neues.
Hier ist noch eine große private Ackerfläche, eigentlich die letzte hier im stadthannoverschen Gebiet. Und eigentlich wäre es schön, wenn man da auch mal Grünland von machen könnte. Das wäre sehr schön für die Wiesenvögel, vor allem für den Storch als Nahrungshabitat. Aber der Landwirt, der braucht das hier als Ackerfläche und man kann hier immer die Gänse beobachten, die Graugänse.
Drüben auf der anderen Seite liegt der Wolwaschteich. Da gibt es mehrere Namen für Detmescher oder Wolwaschteich oder Würfelerteich. Jeder sagt da was anderes. Wir nennen das immer Wolwaschteich, weil da mal die Fabrik der Wollwäscherei war, da wo die Inselbebauung ist. Da stand ja früher eine alte Fabrik. Und dieser Wolwaschteich hat ganz gute Bedeutung als Rastplatz für Enten, für Kormorane, für Reiher, Graureiher, Silberreiher. Und da gibt es auch kleinere Schilfbestände, wo man auch mal eine Rohrdommel drin sehen kann. Also das ist auch ein interessantes Gewässer und das gehört natürlich alles irgendwie zusammen. Auch die Weißstörche fliegen ab und zu in diese Halbinsel hinein, die es da gibt. Und da gab es auch noch sehr viel Grünland zwischen dem Wolwaschteich und dem Dorf Hemmingen. Da erstreckt sich jetzt eine neue Auskiesung, was wir als Naturschützer wirklich bedauern. Kiesteiche haben wir nun wirklich hier genug. Und der tiefe Kiesteich, die sind ja oft recht steilufrig, bietet nur bestimmten Arten Brut oder Rastplatz. Und das Grünland, was vorher da war, ist ganz klar der bessere und der wichtigere Lebensraum in diesem Teil von Niedersachsen als noch ein Teich mehr zu den schon bestehenden 50 oder 60 Teichen, die es in der südlichen Leinaue bis zur Regionsgrenze runter gibt.
Teichrohrsänger,
Bachstelze,
Gelbspötter,
Zaunkönig,
Klappergrasmücke,
Rotkehlchen,
Mönchgrasmücke,
Feldschwirl,
Weidenmeise,
Elster,
Türkentaube,
Bluthänfling,
Eisvogel,
Girlitz,
Weidenjungfer,
Vierfleck,
große Heidelibelle,
kleine Königslibelle,
Feuerlibelle.
Jetzt stoßen wir auf einen Asphaltweg mit der rot-weißen Schranke. Wir gehen rechts den schwarzen Weg entlang. Hier beginnt ein Kleingartengebiet. Hier vorne biegen wir gleich wieder rechts ein in diesen nicht asphaltierten Weg. Das ist der Weißdornweg. Dem folgen wir. Siehst du schon das große Schild vor uns? Dort ist unsere nächste Station.
Dann gibt es hier ein Umgehungsgewässer, das ist gebaut worden, damit Wanderfischarten in den Oberlauf der Leine wiederkommen.
Dann wurde hier in Meandern das Umflutgewässer draufgelegt. Das ist 800 Meter lang. Man hört es auch rauschen. Und zwischen dem Weg und dem Umflutgewässer, der Bereich wurde in Grünland umgewandelt. Da haben wir einen Landwirt, der macht Heu. Und der Bereich zwischen dem Umflutgewässer und der Leine, der ist sich selbst überlassen. Und ist ein ganz wichtiges Rückzugsgebiet für die wildlebenden Tiere. Also Rehe, Dachse und so sind da zu finden.
Im Übrigen gibt es in der Leine 32 Fischarten, auch das ist zu erwähnen. Die Leine, als ich nach Hannover gekommen bin, gab es noch 5 oder 6 maximal. Und heute sind es 32. Es gibt Eschen, es gibt Bachforellen, Zander, Aal, Flussbarsch, Meerforelle, Lachs, Flussneunauge. Es gibt die ganzen Weißfischarten hier, Karpfen, dann gibt es die ganzen Kleinfischarten hier, über Gründling, über Elritzen. Also es ist eine riesen Menge.
Hier sind wir am sogenannten Umflutgewässer angekommen. Geh noch etwas näher ans Wasser ran. Hier endet Abschnitt 3. Weiter geht es mit Abschnitt 4.